Meine liebe Mutter wurde zu einer Gläubigen. Sie wurde zu einer Gläubigen mit Sendungsbewusstsein und Charakterstärke. Natürlich litt sie. Sie litt sogar wie ein Stück Vieh, aber sie kämpfte mit den dunklen Mächten, wie sie das Verlangen nach der dämpfenden Wirkung des Alkohols zu nennen pflegte, und kam eines schönen Morgens in der Realität an. Der ungeschminkte Tag hieß sie willkommen und brachte sie auf die Idee, sich neu einzukleiden. Bleich, aber voller Elan interessierte sie sich für modische Blazer, sportliche Blusen und einen extravagant geschnittenen Cardigan mit Schalkragen. Die Farben waren damenhaft dezent gewählt und die Accessoires strahlten jenen frischen Kick aus, den man sich erlaubte, wenn man wusste, dass der Frühling vor der Tür stand. Bis hin zu den Slingpumps mit grün gepaspelten Ausschnitten und Fersenriemchen sahen die Kombinationen unschuldig und bezaubernd aus. Meine Mutter strahlte und ich machte mir Sorgen. Wie ein Wirbelwind fegte sie durch die Wohnung und liebkoste mich mit cremezarten Fingerspitzen beiläufig neben dem Adamsapfel. Es war, als habe sie die neue Leichtigkeit des Seins entdeckt. Als sie von der Renovierung der Wohnung sprach und mit einem schelmischen Lächeln bemerkte, sie müsse ihr Leben von Grund auf ändern, machte ich mir noch mehr Sorgen. Ich bemühte mich um Gelassenheit und fragte mit betontem Desinteresse, wie sie ihre Laufbahn als Spezialitätendienstleisterin zu gestalten gedenke. Sie überlegte keinen Moment und hieß mich auf höchst alarmierende Weise ihr kleines Dummerchen. Das Dummerchen, flötete sie hinaus, als habe sie das Tremolo auf dem letzten Wortteil seit Tagen eingeübt. So wenig griffig die Formulierung war, so gut wusste ich, was sie zu bedeuten hatte, und Sie wissen es auch. Der Mann nannte sich Alex. Sein Taufname war Alexander und er war trockener Alkoholiker. Es ist nicht, wie Sie denken. Alex war kein unangenehmer, gewalttätiger Schmarotzer, der sich in unsere Familie drängen wollte. Er war eine Respektsperson mit gutem Leumund und ausgezeichneten Manieren. Ihm lag am Wohl meiner Mutter, und er konnte nichts dafür, dass das Wohl meiner Mutter sich nicht mit meinem Wohl deckte. Ich nehme an, er hatte über dieses Problem nie nachgedacht, obwohl das Denken und der Verzicht zu seinen Stärken zählten. Er war ein stiller, hagerer Zeitgenosse mit einer rot- und blau geäderten Nase, die ihm von den Trinkerzeiten geblieben war. Zumeist kleidete er sich schwarz, denn Schwarz ist die richtige Farbe, wenn man sich im Krieg mit dem Teufel Alkohol befindet. Er verdiente gutes Geld mit Vorträgen über die Gefahren des Alkohols und rettete immer dann neue Seelen, wenn er dünnlippig und mit dürren Worten über sein persönliches Martyrium berichtete, das damit begann, dass er seinen Wagen betrunken gegen einen Baum steuerte, dessen unterster Ast seine neben ihm sitzende Frau köpfte. Danach war in einem Strudel von Besäufnissen und Abstürzen versunken, bis es ihm nach Jahren in der Gosse gelang, dank der anonymen Alkoholiker Fuß zu fassen. Er dramatisierte und beschönigte nichts, er saß nur da und war bereit, die Last der anderen auf sich zu nehmen, und seit neuestem verehrte er meine Mutter. Grundsätzlich war an der Liaison nichts auszusetzen. Alex war ein Verehrer alter Schule, er begnügte sich mit altmodischen Ritualen wie Handküssen, dem guten alten Rezitieren von Gedichten und dem Überreichen von Pralinen und Blumengebinden. Zu mir verhielt er sich respektvoll und ohne Vorbehalte. Ich kann sagen, dass ich ihn fast mochte. Was ich ganz und gar nicht mochte, war, wie er mein Leben durcheinander brachte, indem er meiner Mutter auf seine galante Weise Eigenständigkeit und Lebensmut einhauchte. Anfangs versuchte ich sie auf subtile Art und Weise zum Trinken zu animieren. Ich deponierte ihre Lieblingsliköre und leckere Weine in Reichweite und beobachtete enttäuscht, dass sie ihre magische Anziehungskraft verloren hatten. Meine liebe Mutter schöpfte Trost aus anderen Quellen und Kraft aus sich selbst. Diese Form rasanter Emanzipation war nichts weniger als besorgniserregend. Besorgniserregend ist es auch, wie einfach man Kaliumcyanid, volkstümlich Cyankali, beschaffen kann, wenn man ein aufmerksamer Oberstufenschüler ist und eine interessante Versuchsanordnung präsentiert. Man beginnt mit einer angeregten Unterhaltung mit einem vom Leben desillusionierten Chemiedozenten, der sich zu höherem berufen fühlte und in den Niederungen des Schulalltags sein Dasein fristet. Es ist anzuraten, die Hobbys des Lehrers in Erfahrung zu bringen und auf deren Grundlage eine Versuchsreihe für ein Referat vorzuschlagen. Dem Dozenten ist bekannt, dass durch das Erhitzen von Blutlaugensalzen und Schwefelsäure Blausäure entsteht, die mit Kalilauge neutralisiert und anschließend eingedampft wird. Weniger sicher ist er sich bei dem alten Verfahren, bei dem Kaliumcyanid durch Einwirken von Kohlenstoffmonoxid und Ammoniak auf Pottasche bei hohen Temperaturen hergestellt wird. Der Mann hat seine Skrupel, aber er fühlt sich geschmeichelt, weil man an sein Fachwissen appelliert und seine Mitwirkung bei den Versuchen erbittet. Er stürzt sich in die Vorbereitungen, trifft mit Akribie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, zwingt dich zu einer detaillierten Versuchsbeschreibung, sinniert über den Bittermandelgeruch der farblosen Kristalle. Kurz, er ist überflüssig wie ein Kropf und doch die beste Tarnung, die man sich wünschen kann, wenn man die gewonnenen Kristalle abwiegt und ein gewisses Quantum für den Humanversuch beiseite schafft. Man erhält eine gute Zensur für den erbrachten Nachweis der Haupteigenschaften des Kaliumsalzes der Blausäure und hat den Theorieteil mit Bravour hinter sich gebracht. Man hat gelernt, dass sich die Kristalle bei 25 Grad Celsius leicht in Wasser lösen und die tödliche Dosis Cyanid etwa 140 Milligramm bei erwachsenen Menschen beträgt. Alex freute sich über mein Interesse, als ich ihn unverfänglich nach seinem Körpergewicht befragte und ihn für seine Disziplin in allen Lebensbereichen lobte, als er antwortete, dass ihn die Abstinenz von Alkohol auch gelehrt habe, seinen Körper nicht mit anderen Genussgiften und übermäßigem Essen zu ruinieren. Er wiege schon seit Jahren 78 Kilogramm, was ihn weder zum Athleten noch zum Asketen stempele. Ich weiß noch genau, welchen Satz er anfügte. Er wirkte ein wenig frömmlerisch, aber durchaus liebenswert. Er sagte: »Ich bin tätig durch den, der mir Kraft verleiht«, und seine schiefergrauen Augen hafteten sich mit Nachdruck an mein Gesicht. Das Gewicht meiner Mutter kannte ich ziemlich genau, denn bei einem Überschreiten der Marke von 55 Kilogramm begannen unansehnliche Wülste ihr Catwoman-Kostüm auszubeulen und die darauf fixierte Kundschaft abzuschrecken, so dass wir regelmäßige Gewichtskontrollen zu einem Teil des Arbeitsablaufes gemacht hatten. Wussten Sie, dass nur etwa ein Drittel der Menschen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung in der Lage sind, den auf die Gefährlichkeit der Substanz hinweisenden Bittermandelgeruch von Cyankali wahrzunehmen? Ehrlich gesagt wusste ich es auch nicht, aber ich war dankbar für diese informative Lesefrucht, die mich dazu brachte, eine kleine Kolonie köstlichen Marzipankonfekts mit Cyankali-Lösung zu impfen, liebevoll zu verpacken und in eine unwiderstehlich aussehende Geschenkverpackung zu hüllen, die sich kaum von den Verpackungen unterschied, mit denen Alex meine Mutter ansonsten überraschte. Die Pralinen fanden an einem Nachmittag ihren Platz vor der Rückbank seines Autos, wo sie den Eindruck erwecken mussten, als seien sie zufällig von der Sitzfläche gerutscht und sträflicherweise vergessen worden. Sie müssen zugeben, dass meine kleine Inszenierung genügend Platz für die Art Gottesurteil einräumte, die Alex so sehr schätzte. Es war völlig ungewiss, ob und wann jemand die Nascherei zu sich nehmen würde. Vielleicht würde sich alles zum Guten wenden. Insgeheim hoffte ich, dass es so sein würde. Eines konnte aber selbst ich nicht leugnen. Die kommenden Wochen waren unbekömmlich für Naschkatzen.